Herzlich willkommen zu den Marketing Pioneers, heute mit Frank Köhler von Enpal. Frank ist dort als CMO für das komplette Marketing verantwortlich und hat die Organisation von null aufgebaut. Insofern ist es total spannend, mit ihm natürlich einmal darüber zu sprechen, wie er das gemacht hat, wen er eingestellt hat, auf was er beim Hiring achtet, welche Methoden er verwendet, welche Präferenzen er beispielsweise häufig in Bezug auf das Senioritätslevel hat und wie viel Zeit er sich auch fürs Hiring nimmt. Und dann sprechen wir noch darüber, wie man das Online-Marketing vom reinen Lower-Funnel-Performance-Ansatz in den Upper-Funnel bringt, aber nicht mit reinem Marketing-Shishi, sondern auch messbaren Ergebnissen, wie man beispielsweise das Thema Brand-Formance spielt und welche Rolle dabei TV ganz konkret spielt. Insofern bleibt dran, hört rein, das ist mal richtig, richtig spannend, was Frank uns heute zu erzählen hat.
Digitales Marketing bedeutet nicht nur Werbekontakte einzukaufen, sondern auch Werbung intelligent und personalisiert anzusteuern. Dabei liegt der Fokus immer stärker auf den NutzerInnen. Gleichzeitig müssen Unternehmen trotz veränderter Rahmenbedingungen und schnellem Wandel die Effizienz im Marketing unablässig heben und up-to-date bleiben. Daniel Distler spricht mit führenden Online-Marketing-Experten über deren Strategien und zeigt Schritt für Schritt, wie gutes Online-Marketing funktioniert.
Hey Frank, schön, dass du dabei bist. Bevor wir ins Gespräch gehen, stell dich doch netterweise mal ganz kurz vor, wer bist du und was machst du?
Freut mich erstmal hier zu sein, danke für die Einladung. Ich bin Frank und CMO bei Enpal. Bin vor jetzt ziemlich genau 6 Jahren eingestiegen, damals noch ein sehr kleines Startup, was nicht Enpal hieß, sondern Evergreen Energy. Genau, mit kaum 10 Leuten, als ich mal Rücken gelernt habe. Genau, habe jetzt in den letzten 6 Jahren das Marketing von Enpal soweit man es auch gerne aufgebaut. Weil das heißt, diese komplette Entwicklung von einem sehr, sehr, sehr kleinen Unternehmen kurz nach Gründung bis zu jetzt Post-Unicorn, Scale-Up, wie man neudeutsch so schön sagt, genau, mit aufgebaut von der Marketingseite. Genau, das sind meine letzten 6 Jahre und deswegen
okay, freue ich mich. Was hast du vorher gemacht?
Mario frisch aus der Uni kennengelernt und wollte eigentlich immer was gründen. Also mein Herz hat immer für Märkte, Marketing, Gründung geschlagen. Aber habe dann immer festgestellt, so während der Uni, ich glaube Best of Jodel kennt man noch von der damaligen Zeit, haben das als Facebook-Seite aufgebaut und haben dann gemerkt, dass ein Produkt bauen, was Leute mögen und damit Geld verdienen, 2 verschiedene Paar Schuhe sind. Und war dann sehr dankbar, als ich Mario kennengelernt habe, als erfahrenen Gründer und dachte mir so, ey, Mario ist ein cooler Typ. Dachte ich mir genauso damals und von dem kannst du was lernen, alles auch als Solar, als physisches Produkt und als Produkt, was einen gesellschaftlichen Mehrwert hat. Unglaublich spannend und könnte mir mittlerweile auch gar nicht mehr vorstellen, irgendwo in eine andere Branche zu gehen, die jetzt nicht gesellschaftsbeitragend ist. Und genau so habe ich Mario damals kennengelernt und Enpal kennengelernt.
Okay, und du meinst jetzt gerade, er war schon erfahrener Gründer, das heißt, jetzt mal kurz ganz kurz nachgefragt, also Mario, der Gründer von Enpal, was hat er damals schon gemacht gehabt, wo du gesagt hast, okay, super, das da kann ich jetzt was von lernen?
Genau, Mario hatte damals Käuferportal, jetzt Around Home, gegründet, hochgezogen, auch auf eine beachtliche Größe und an Pro701 damals verkauft und dachte mir, das ist auf jeden Fall ein Erfahrungsschatz, sowas aufzubauen, von dem ich was lernen kann, ja.
Okay. Ich rechne jetzt mal ganz kurz durch. Also du sagst, seit 6 Jahren bist du dabei, direkt nach der Uni sozusagen eingestiegen. Das heißt, du bist irgendwie sowas wie Ende 20 oder?
Ja, ich bin 29, ja.
Okay, ja, krass. Okay.
Also ich habe, ich habe immer sehr viele Projekte, Team während der Uni, Schule und immer eigentlich gemacht. Und ich glaube, das hat mir unglaublich viel Erfahrung gegeben. Jetzt zum Beispiel während der Uni, das für mich war ein normaler Tag halt in die Uni gehen und an Themen und Projekte arbeiten, nicht zwangsweise zu viel lernen. Und damit hatte ich natürlich auch genau eine gute Grundlage, um wohl was so tech-analytische Themen, Marketing auch angeht, direkt durchzustarten.
Und du bist ein Kind der WHU, hast du mir im Vorgespräch verraten. Liegt natürlich die Frage nahe, ist die WHU, also in der Reputation, hat ja einen sehr, sehr guten Ruf. War die so hilfreich für dich, wie man immer sagt, also dass sozusagen du damit schon so dieses Entrepreneurship so ein bisschen mit in die Wiege gelegt bekommen hast, beziehungsweise die DNA dann übernommen hast, so muss man es ja eigentlich formulieren?
Es war definitiv super hilfreich, also als Kontext dazu muss man, glaube ich, wissen, dass ich gar nicht so aus der Wirtschaftsrichtung oder so familiär komme, sondern genau so in Dresden aufgewachsen bin. Da ist so Wirtschaft als in der Schule Nebenfach vom Nebenfach, das heißt, es kommt so, ich würde sagen, so 1 bis 2 Stunden im gesamten Schuljahr, in der gesamten Schullebzeit vor. Okay. Und da merke ich auf jeden Fall dann auch, gerade die neuen Bundesländer, wahrscheinlich in der Schule mehr wirtschaftliche Bildung machen sollten. Da kann man aber sehr, also mit wenig wirtschaftlichen irgendwie so Berührungspunkten damals an die WU. Hatte tatsächlich einfach ein sehr gutes Bauchgefühl und habe das über Umwege, hatte da Kontaktpunkte über, also komplizierter Landesschülerrat, dort Leute kennengelernt, die mit Tradity damals, zwei gute Freunde, mich dann auf die WU aufmerksam gemacht haben und fand das ganz spannend von der Kultur, vom Lehrprogramm und muss sagen, dass es enorm hilfreich war, weil gerade dieses Gründungsthema, wenn man jetzt keine anderen Touchpoints hat, ich glaube, sehr abstrakt und wenn man sich jetzt irgendwie zurückversetzt in die damalige Zeit, aber auch in Leute, die jetzt weniger Touchpoints mit Wirtschaft haben, ich glaube, schon manchmal ein bisschen schwer greifbar ist, dass man sich, also dass man zum Beispiel Millionen-Funding mit irgendwie Mitte 20 einsammeln kann. Das ist manchmal schwer so zu erklären, wenn man Leuten redet, die jetzt nicht unbedingt in der Wirtschaft groß geworden sind. Und deswegen hat die WU einen maßgeblichen Beitrag auch geliefert, mit Leuten in Kontakt zu kommen. Und ich glaube, das Besondere gerade an der WU ist, dass das Alumni-Netzwerk so stark ist, man so viel Austausch haben kann. Das habe ich Mario dann am Ende auch kennengelernt. Und dass das also von der Kultur, von den Leuten lebend, viel bringen kann. Ich meine, die Arbeit muss man immer selber machen, das ist, glaube ich, klar, aber es bietet viele Möglichkeiten und Optionen an, das habe ich sehr wertgeschätzt damals. Nicht zwingend jetzt, dass ich hatte zum Beispiel immer gute, aber nicht sehr gute Noten, das heißt, ich habe mich nie so stark nur auf das Akademische fokussiert, aber ich muss sagen, dass das Umfeld unglaublich zuträglich war.
Lass uns mal ein bisschen über Enpal sprechen. Ihr habt ja eine beachtliche Reise hinter euch in den letzten Jahren. Mittlerweile Unicorn, soweit ich weiß, korrigiere mich bitte, sofern es nicht mehr aktuell ist, Series D, letzte Finanzierungsrunde mit roundabout 2,5 Milliarden bewertet. Ist das noch richtig?
Genau, grob sind das die Zahlen. Wir haben, glaube ich, die Series nie durchnummeriert, deswegen haben wir jetzt keinen Buchstaben, aber ja.
Okay. Ihr seid im Bereich Elektrifizierung von Gebäuden, glaube ich, kann man so umschreiben. Ne? Also alles rund um Photovoltaikanlage, Wärmepumpe, Speicher bis hin zur Wallbox, sofern man ein Plug-in-Hybrid oder ein E-Auto, ein vollwertiges E-Auto fährt. Da finde ich es immer spannend, so ein bisschen mehr zu erfahren, was ihr, was genau eure Assets sind. Also vielleicht kannst du es mal beschreiben. Also habt ihr eigene Handwerker, arbeitet ihr mit Kooperationspartnern? Was produziert ihr selber oder was programmiert ihr selber? Also sozusagen so ein bisschen euer Produktportfolio aufzudröseln, was ihr da genau macht.
Genau, also wir sind vor 7 Jahren so als kleines Startup gestartet, erst mit ganz traditionell, wie das auch der regionale Solateur um die Ecke macht. Wir haben das dann damals erweitert, ich erzähle es mal so chronologisch, ich glaube, dann kann man es gut zusammenbasteln im Kopf, erweitert mit dem Mietprodukt. Das hatte damals eine sehr starke Resonanz, weil Solar an sich eine Technik ist, die halt jetzt schon günstigeren Strom produzieren kann als klassischer und damit oft auch als fossile Brennstoffe, also klassischer Strom, fossile Brennstoffe, das damals aber sehr stark an Aufklärung, Einfachheit und Finanzierungsoptionen gefehlt hat. Und dieses Package haben wir damals angeboten und Leuten halt geholfen, ab Tag 1, und das war wirklich der Großteil der Kunden mit vor allem einem Zinsumfeld, was natürlich sehr zuträglich war, Tag 1 Geld zu sparen, ohne Risiko zu haben, ohne sich zu kümmern, ohne eine Investition tätigen zu müssen.
Das heißt, was war dann die Rechnung? Also ich als sozusagen Endkunde gehe dann zu euch oder bin auch damals schon zu euch hingegangen und konnte mir die Anlage mieten zu dann weniger Kosten als das, was ich an Strom im Monat bezahlt habe? Oder was habt ihr dann sozusagen vorgerechnet?
Also der Mietpreis war natürlich individuell und Stromkosten auch. Wenn man jetzt irgendwie Stromkosten von nur 30, 40 Euro im Monat hat, irgendwie ein sehr kleines Haus alleine drin lebt, dann rechnet sich das natürlich sehr selten, aber die klassische Rechnung war damals schon, dass der Mietpreis wesentlich günstiger war als das, was man ohnehin für Strom bezahlt. Und genau, dann hat sich natürlich auch, haben wir uns weiterentwickelt, der Markt sich verändert. Das heißt, wir haben jetzt nicht nur das Mietprodukt für PV, sondern ich glaube, viel spannender, wir haben das erweitert auf von der Finanzierungsseite, sowohl im Mietkauf als auch Finanzierung, also alles, was der Kunde am Ende will oder die Kundin da am Ende will. Zusätzlich zu PV, sowohl eine smarte Steuerung, als auch E-Auto-Ladestation, also Wallbox hinzugeführt. Und das ist deswegen so schön, weil das unglaublich viel Synergieeffekt hat. Und E-Auto an sich fährt schon günstiger im Kraftstoff, im Strom als ein Dieselauto oder ein Benziner. Und mit dem solaren Laden zusätzlich zahlt man halt noch einen Bruchteil der Kosten, weil man noch günstiger an den Strom kommt und damit wirklich, ich finde es fast so ein bisschen positiv utopisch, dass man in einer Welt lebt, wo man vom Dach den eigenen Strom bekommen kann, wenn man nicht zahlt, der unabhängig ist, egal was passiert, und zusätzlich ein Auto laden kann. Das ist so Stand 2022. Und haben dann in den letzten 1,5-2 Jahren zusätzlich erweitert mit der Wärmepumpe, sind mittlerweile einer der führenden Anbieter für Wärmepumpenlösungen in Deutschland und damit ja diesen Energiefreund, also Enpal, Energy Pal im Englischen, für Energiefreund stehen, komplementiert. Das heißt, wir bieten sowohl Solar, die E-Auto-Ladestation, eine smarte Steuerung dazu, also Wärmepumpe an. Und die smarte Steuerung, Enpal One, gibt dir sowohl den günstigsten Stromtarif Deutschlands mit ab 12 Cent, je nach regionaler Lage, als auch nochmal ein Energiegeld zusätzlich zur Einspeisevergütung. Also die ganze Optimierung rund um deine Stromflüsse, egal ob du es dann selber nutzt oder gewinnbringend verkaufst, wenn der Preis höher ist oder günstig einkaufst. Das ist, glaube ich, nochmal eine sehr starke Differenzierung auch zum Enpal von früher, was nur PV zur Miete angeboten hat. Und haben uns da zusätzlich, also neben dem Endkonsumenten, haben wir jetzt noch Enpal Pro als B2B2C aufgebaut, als auch haben wir die Expansion in verschiedene Länder gestartet. Und das ist, ich glaube, zusätzlich nochmal was jetzt Endkonsumenten in Deutschland zwar nicht betrifft, aber es businessmäßig jetzt in den letzten Jahren passiert ist alles.
Okay. Wir waren ja gerade bei den Assets auch stehen geblieben. Was davon, beziehungsweise anders formuliert, ihr kauft ja die Photovoltaikmodule vermutlich zu, also ist ja jetzt nicht aus eigener Produktion, üblicherweise aus China irgendwo, aber was ist dann in der Wertschöpfungskette bei euch, wenn du es mal kurz durchgehst in den Komponenten, beziehungsweise wo habt ihr vielleicht auch Einkaufsvorteile oder könnt nochmal im Vergleich zum klassischen Handwerker vor Ort, ja, das ist also die Alternative, die mir jetzt auch einfällt, wenn ich daran denke, mir sowas aufs Dach zu schrauben. Wo könnt ihr da nochmal punkten, ne? Weil ihr vielleicht andere Größendegressionen habt, etc.
Genau, also schon den Teil der Frage habe ich jetzt vergessen, aber genau, natürlich haben wir auch einen riesigen Vorteil durch die direkten Beziehungen im Einkauf, arbeiten da direkt mit den First-Tier-Suppliern zusammen, produzieren teilweise auch selber, gerade Enpal One, das heißt die smarte Energiesteuerung ist 100% eigenentwickelt. Das heißt, nichts zugekauft, keine White-Label-Lösung.
Das heißt, es ist eine kleine Hardware-Box und darauf eine Software, die ihr sozusagen selber programmiert mit eigenen Softwareentwicklern.
Genau, richtig. Also haben ein Team rund um Enpal One, beziehungsweise sogar mehrere Teams, sowohl Software als auch Hardware-seitig in sowohl Deutschland als auch direkt vor Ort zusammenarbeiten. Zusätzlich dazu haben wir noch den Enpal-Wechselrichter und Speicher rausgebracht. Das heißt, wir sind da schon sehr eng in der Wertschöpfungskette integriert, was sowohl jetzt ein strategischer Vorteil ist, auch zum Beispiel so während oder post-Covid mit der Supply Chain Crisis ein Riesenvorteil war. 2022 war das, da waren wir, da steckte so das eine Schiff im Suezkanal mal fest und hohe Volatilität, auch zum Beispiel im Chipmarkt bei der Autoproduktion. Ja. Und wir waren der einzige Solarbetrieb, den ich zumindest deutschlandweit so kenne, und so viele sind es denn ja doch nicht, der einfach durchgehend liefern konnte. Und das war damals ein Riesenvorteil. Und jetzt ist es natürlich, dass wir umso stärker in die Wertschöpfungskette integriert sind, selber Produkte rausbringen. Ja. Und das ist ein Riesenvorteil.
Eine Frage, die treibt mich doch immer noch um, und hatte ich ja auch schon mal mit einem eurer Wettbewerber vor ein paar Monaten diskutiert, das Thema Politik. Also das seid ihr ja nicht losgelöst. Vielleicht kannst du noch mal ganz kurz noch mal in wenigen Sätzen beschreiben, inwieweit da Abhängigkeiten bestehen, weil jeder kennt das Heizungsgesetz da draußen. Es gibt auch andere Förderungen. Gab, glaube ich, mal für Wallboxen auch eine Förderung in der Vergangenheit, in der jüngsten Vergangenheit. Wie du das einordnest? Also es kann ja positiv als auch negativ für euch sein oder für die Industrie und auch den Konsumenten damit.
Ja, ich persönlich glaube, dass es super wichtig ist, dass Politik und Regulierung, gerade was die ganzen Netzthemen angeht oder auch intelligente Steuerung, die dazu beitragen, dass am Ende mehr Solaranlagen und auch mehr Solaranlagen sinnvoll gebaut werden, genauso wie mehr Wärmepumpen und mehr E-Autos, weil am Ende all die drei Produkte signifikant zur Reduzierung von CO2 als auch eine Energieunabhängigkeit, die ja besonders wichtig auch nochmal geworden ist in den letzten Jahren, beiträgt. Das heißt, Politik und Regulierung ist wichtig. Und zusätzlich muss man sagen, dass da sehr viel Unmut in der Branche entstanden ist. Ich glaube, das ist auch vielfach aufgegriffen. Aber am Ende darf Politik Verbraucher nicht verunsichern. Und jetzt gerade in der Wärmepumpendebatte 23, die dann dazu beigetragen hat, dass so viel Öl- und Gasheizungen wie noch nie gebaut wurden. Und das Förderprogramm.
Genau der gegenteilige Effekt eigentlich von dem, was die Politik ja wollte.
Also genau, jeglicher Eingriff in Wirtschaft ist irgendwie heikel und muss wohl überlegt sein, ist aber natürlich an vielen Stellen auch sinnvoll. Also ich glaube, im Regulierungsabbau, gerade was intelligente Ladesysteme und Möglichkeiten angeht, als Bedarf, Handlungsbedarf, viel, was da aufgestellt wurde, auch einfach anzupassen an die jetzige Zeit. Wie aber die Wärmepumpendebatte jetzt, aber auch das Förderprogramm für Solarisladen aus dem Verkehrsministerium von dem Jahr Das sind Dinge, die den Markt verunsichern, die Verbraucher verunsichern und die absolut nicht zielführend sind und auch sehr schwer aus meiner persönlichen Brille dann nachvollziehbar sind. Wenn man sehr kleine Pakete aufsetzt, die dann innerhalb von 20 Stunden, also kommenden Tag, ausverkauft sind, verzögert werden, das wirkt für mich nach einer sehr kurzfristig getriebenen Politik, sich nicht das langfristige, die langfristige richtige strategische Ausrichtung des Landes kümmert, sondern wie kann man sich kurzfristig profilieren. Und das finde ich nicht zielführend, nicht gut und spreche mich dafür für eine Politik und Regulierung aus, die sich auf die wichtigen Themen fokussiert und Themen, die fast absehbar, auch mit viel Warnung aus der Branche, nicht zielführend sind, nicht so umzusetzen.
Okay, verstanden. Wir haben Marketing-Podcast. Wir haben noch zwei super spannende Themen vor uns, aber trotzdem interessant, einmal sozusagen einzuordnen, was ihr überhaupt verkauft, was ihr anbietet, in welchem Markt ihr tätig seid. Deswegen jetzt wollen wir mal ein bisschen tiefer reingehen, weil das Spannende bei euch, finde ich, ist ja, dass ihr eine Organisation mehr oder weniger von Null aufgebaut habt. Und du warst ja auch von der ersten Stunde an dabei. Du hast mir im Vorgespräch auch verraten, dass du am Anfang die Facebook-Kampagnen beispielsweise selber aufgesetzt hast. Vielleicht kannst du mal ganz kurz sagen, also wie groß ist dein Team heute und wie seid ihr aktuell aufgestellt, bevor wir dann mal so ein bisschen die Reise von Tag 1 bis heute dann nochmal durchgehen?
Genau, wir sind so grob 30 Leute im Marketing-Team heute. Und als ich gestartet bin, war ich die einzige Person, das heißt, habe das wohl strategisch als auch einfach 100% operativ alles selber umgesetzt und sind damals ganz klassisch mit Online-Marketing und einem Kanal, damals Facebook, den kann ich am besten, startet. Also Facebook, Best of Jodel, habe meine Thesis drüber geschrieben. Also war ich bei Facebook für ein Internship damals und kannte das schon so ein bisschen inside and out von der organischen und Paid-Seite und sind damit gestartet. Das hat unglaublich gut funktioniert. Gerade war natürlich ein erklärungsbedürftiges Produkt, schnell auch die Miete, mit Creatives erklärt werden kann, mit Videos, wo man tiefer in die Inhalte einsteigen kann. Und haben das dann von so einer One-Man-Show mit Facebook dann Stück für Stück weiter ausgebaut, erstmal in eine Online-Marketing-Organisation, das heißt, Leute für ein Org-Setup geholt, das Online-Marketing zu erweitern und sind dann Stück für Stück von Brandformance, also eine Mischung aus Brand und Performance, hin zu Brand-Marketing immer weiter gewachsen und haben dann online, offline und Marke immer mehr bespielt. Da können wir auch, glaube ich, gleich tiefer reingehen. Aber so wirklich von Facebook als Kanal, den ich sehr schätze, weil man sehr viel Feedback bekommt, zu dann so einem full-fledged Online-Modell, zu dann weiter online, offline.
Also mit Facebook meinst du Meta als Ganzes oder nur den Kanal Facebook oder Facebook und Instagram?
Ich habe immer das Gefühl, so Meta und Alphabet ist irgendwie so noch nicht komplett angekommen. Facebook und Google immer noch der Begriff, der alles umschreibt, ja.
Aber meinst du auch Instagram damit, oder? Also ich meine bei der sozusagen Social Networks von Meta, okay.
Also Instagram zum Beispiel am Anfang kaum relevant, weil das waren so 5-10%. Mittlerweile ist es viel relevanter geworden.
Okay.
Auch in unserer Altersschicht.
Jetzt ist ja die spannende Frage, also du hast gerade schon kurz erwähnt, also ich habe dann Leute reingeholt fürs Org-Setup, war dein Wortlaut. Die Frage, die ich mir jetzt so stelle, also wie habt ihr dann überhaupt die Org aufgebaut? Weil das Schöne ist ja einerseits, man ist Greenfield, also du hast alle Möglichkeiten, die Organisation so zu bauen, wie du das möchtest oder ihr das damals mochtet. Auf der anderen Seite ist ja die Frage, wie macht man es dann? Weil es gibt verschiedene idealtypische Zuschnitte. Hast du da mit Leuten gesprochen, die vielleicht auch in größeren Unternehmen schon tätig waren, die da so ein paar Inspirationen geliefert haben? Hast du im Marketing-Lehrbuch nachgeschaut? Wie habt ihr dann sozusagen die Organisation da sukzessive aufgebaut?
Ich glaube, mein Riesenvorteil war, dass ich das bisher noch nicht in einer größeren Org gesehen habe und da, ich glaube, sehr frei rangehen konnte, sehr vorurteilsfrei und generell bei solchen Themen auch sehr autodidaktisch, wie wahrscheinlich auch viele Gründer und Gründerinnen vorgehe und einfach ich habe dann den Austausch tatsächlich mit vielen Startups in Berlin gesucht und gemerkt, dass viele größere Startups dann schnell so ein 80 bis 120, 200 Leute Marketing-Team haben, war aus den bekannten irgendwie großen Namen. Habe dann gemerkt, dass dort oft gar nicht so klar ist, und ich glaube, das liegt da auch, das verstehe ich mittlerweile auch mehr, in der Sache, was, also die linke Hand weiß dann oft nicht mehr, was die rechte macht. Das ist sehr zerstückelt und dann hast du so ein Stückwerk, was sehr schwierig zu managen ist, dann immer noch holistisch nach außen ein Bild abzugeben. Und ich glaube, damals den Ansatz gefasst, dass wir lieber niemanden heiren als die falsche Person, also unglaublich wenig Leute heiren wollen und dafür absolut talentierte Leute, GeneralistInnen, statt zu viele SpezialistInnen. Das war uns damals besonders wichtig. Ich glaube, das war auch eine Strategie gerade für ein Org-Setup, in einer kleineren bis mittelgroßen Phase sehr gut funktioniert. Und dann irgendwann muss man tatsächlich, und das haben wir jetzt auch erst in den letzten Jahren gelernt, mehr in die Spezialisierung rein. Und das ist auch notwendig und richtig. Egal, ob das dann Brand- und Offline-Themen sind, wo wir uns einfach auch Erfahrung und genau Expertise reingeholt haben. Oder auch generell bei den verschiedenen Kanälen. Und da von einem generalistischen Setup mit auch vielen jungen Talenten in so einem more mature Org mit einer diverseren Erfahrungsstruktur, also auch GeneralistInnen und SpezialistInnen zu gehen. Das war dann nochmal der Shift von so einer mittelgroßen Org zu einer größeren. Aber man muss sagen, dass jetzt die ca. 30 Leute das Marketing für eine Gesamtfirma machen mit mehreren tausend Leuten. Also dass wir dort immer noch sehr lean geblieben sind, was, glaube ich, ein entscheidender Vorteil ist.
Das heißt, es ist ja ein nachvollziehbarer Ansatz zu sagen, okay, bevor wir jemand Falsches einstellen oder jemand, wo wir jetzt nicht so richtig hundertprozentig überzeugt sind, dann lieber gar nicht. Also sollte eigentlich, glaube ich, immer das Ziel sein. Ja. Ein bisschen schwierig, weil den perfekten Kandidaten oder Kandidatin da draußen gibt's ja dann auch wiederum nicht. Manche Stellenausschreibungen, wenn man sich die durchliest, ehrlicherweise ist dann auch von Unternehmen so formuliert, dass man die Person gar nicht finden kann, weil da ja eigentlich so ziemlich alles gefordert wird. Ganz viel Berufserfahrung und alles Skills in allem, also ungefähr. So muss man sich manchmal selber die Frage stellen, ob das auch erfüllbar ist.
Also grundsätzlich Hiring, ich liebe das Thema komplett, weil ich glaube, enorm viel Potenzial für alle Seiten da ist, was ich glaube, an vielen Stellen einfach noch ähnlich wie Marketing wird, glaube ich, HR und Recruiting oft sehr stiefmütterlich behandelt und hat auch so ein gewisses Stigma. Und ich glaube, da ist immer super viel Potenzial für alle Seiten drin. Bei Hiring, ich glaube, einer der wichtigsten Learnings war jetzt nicht, niemanden einzustellen im Sinne von niemanden für die Position, aber so sich nicht, wenn man jetzt, vor allem wenn man dringend eine Person für eine Position braucht, sich nicht an an irgendwie die erste Kandidatin zu klammern, sondern einfach genug Interviews zu machen, um am Ende die bestmögliche Entscheidung treffen zu können.
Vorgehen völlig verstanden und auch d'accord. Setzt aber natürlich voraus, dass man sich im Recruiting ja auch so ein bisschen Zeit nimmt. Ne? Also Vorstellungsgespräche, ich spreche auch aus eigener Erfahrung, habe in meinem Leben sehr, sehr viele schon geführt und Leute danach eingestellt, die bedürfen sehr viel Zeitaufwand im Zweifelsfall. Also CV screenen, dann die Leute sozusagen einladen, sich kurz aufs Gespräch vorbereiten. Ne? Dann hast du eine Stunde Gespräch irgendwie. Das heißt, die Zeit muss man sich ja auch ganz bewusst nehmen. Und wenn du jetzt sagst, ihr seid heute mittlerweile 30 Personen im Team, dann bedeutet das ja, dass du irgendwie 30 mal x Gespräche im Zweifel geführt hast. Das heißt, du kannst irgendwann delegieren auf eine zweite Führungsebene.
Ich liebe die 20%-Regel da, dass man 20% seiner Zeit, wenn man am Ende eine Organisation aufbaut, mindestens in Hiring kontinuierlich stecken sollte. Und 20% wirkt jetzt entweder nach enorm viel oder nach einem machbaren Rahmen, je nach Perspektive. Mit 20% hat man natürlich schon so mindestens einen Tag quasi so pro Woche, den man da voll investiert. Natürlich verteilt über verschiedene Tage und Slots. Aber tatsächlich ist halt Hiring so wichtig, weil man natürlich nur mit den Leuten und Menschen und Strukturen arbeiten kann, die man eingestellt hat. Und ich glaube, dort auch bewusst mehr Zeit einzuplanen, als man vielleicht jetzt linear irgendwie mit einer Anzahl an Interviews denkt. Aber auch Zeit für Reflexion, ein sehr strukturiertes Hiring mit einer Scorecard zu haben, das auch vorhin angesprochen, dass manchmal die Stellenausschreibungen schon wenig Sinn ergeben. Ich glaube, auch dort einfach unglaublich viel Zeit zu verwenden. Oder, also ich liebe zum Beispiel eine Exercise, die Erwartungen auf ein Blatt Papier schreiben zu lassen an den Job. Also ein bisschen so Reverse Job-Ausschreibung, genau, Job-Description.
Das heißt, dass der Kandidat, die Kandidatin dann sozusagen im Gespräch formuliert, was erwarte ich mir von der Stelle bei euch oder auch vom Unternehmen, von meinen Tätigkeiten künftig?
Genau, sowohl die Erwartungen an das Unternehmen, aber auch an sich selber. Also wie würde man die ersten 6-12 Monate strukturieren, ist, ich finde, eine sehr gute Frage. Auch wie sehen erfolgreiche ersten 12 Monate aus? Wie würdest du priorisieren, beispielhaft OKRs durchzugehen? Also was wären deine 5 oder 3 Main Objectives? Ich glaube, am Ende eine Situation herzustellen, die so real wie möglich ist. Auch Case-Interviews mit Vorbereitung. Wir haben dort tatsächlich den Hatten am Fire Drill Case. Habe ich mal von Freunden aus dem IB mitbekommen und fand das eigentlich an sich eine charmante Exercise zu sagen, man 24 Stunden Zeit zu bearbeiten und kriegt damit eine reale Arbeitsprobe und da wirklich, also nicht so Cases zu machen, die so Brain-Teaser nur analytisches Denken fördern oder fordern, sondern vor allem Cases, die wirklich so real sind wie eine echte Arbeitsaufgabenstellung, weil ich glaube, da bricht es ja dann, wenn man andere Erwartungen hatte oder wenn die
Das heißt, Teil der Stellenausschreibung des Einstellungsprozesses bei euch ist immer, dass man sozusagen eine Case Study auch wirklich bearbeiten muss und dann auch entsprechend vorstellt, unabhängig vom Senioritätsgrad?
Richtig. Ja? Okay. Also ich habe bisher zu jedem Senioritätslevel, was ich eingestellt habe, ein Case-Interview gemacht. Mhm. Sehr unterschiedlich, aber wenn es jetzt zum Beispiel eher eine so Experience-Leadership-Position ist, dann natürlich auch einfach eine Frage oder Fragen gestaltet. Mhm. Und es braucht natürlich auch Zeit, die Fragen zu formulieren. Fragen gestaltet rund um, wie gestaltest du deine ersten 6-12 Monate? Worauf achtest du beim Hiring? Wie würdest du dein Team aufsetzen? Wo gehst du in operative Arbeit rein, wo nicht? Und da kann man natürlich wunderschöne Fragen nehmen und das so real wie möglich zu machen, Zeit zu investieren, eine sehr klare Rollenbeschreibung zu haben, also sowohl in, was für Erfahrung brauche ich, als auch, was sind wirklich die Aufgaben und auch Erwartungen? Wann ist das erfolgreich nach irgendwie 12 Monaten? Wo sagt man so, das sind gemeinsam committed die Themen, wo man sagt, okay, successful versus, genau, wenn das halt nicht den Erwartungen entspricht, ist es nicht erfolgreich. Ich glaube, das ist super wichtig, also sehr viel Klarheit auch zu schaffen, zu reflektieren, Zeit zu investieren.
Wie war der Senioritätsgrad der ersten 10 Positionen, die du besetzt hast? Also, habt ihr da eher juniore Leute gesucht, auch mit eigenem Ausbildungsdrang dann sozusagen? Waren es dann schon Senior-Experten dann in Klammern mit auch höherem Gehalt vielleicht, die man sich dann vielleicht auch leisten muss und will, ne, in dem Moment?
Am Anfang haben wir sehr stark auf so Young Talent gesetzt, das heißt so, also Exceptional Profiles, und das machen wir nach wie vor auch, die aber wenig Vorerfahrung haben, was ich glaube...
Direkt von der Uni oder auch mal irgendwie 1, 2, 3 Berufserfahrung?
Genau, manchmal 1, 2 Jahre Berufserfahrung, aber gerade am Anfang, genau, viel frisch von der Uni, hat verschiedene Vorteile, gerade in der Phase, dass du erstens Leute hast, besonders im Marketing, die mehr ein unbeschriebenes Blatt sind, weil ich glaube auch Marketing oder Business, umso mehr Erfahrung du hast, umso positiver kann das sein, aber umso gefestigter kannst du auch sein in Themen, die vielleicht dann entweder kulturell nicht passen oder wo man Marketing noch, wenn du das jetzt in der großen Org gelernt hast, dann hast du vielleicht eher so einen kleinen Baustell kennengelernt, anstatt so eine holistische Herangehensweise, die wir am Anfang sehr gefördert haben oder nach wie vor fördern. Zusätzlich ist es natürlich super zuträglich, wenn du ein Unternehmen gerade in der jungen Phase auch einfach sehr lean und profitabel gestalten wirst. Du hast nicht unbedingt den Vorteil von sehr erfahrenen und teuren Leuten. Wenn du sie hirest, genau, mit Young Talent kannst du sehr viel gestalten, sehr viel auch neu denken. Und hast nicht diese genau größeren Gehaltsbausteine, wie sie dann irgendwie von Experience-Leadern oft erwartet werden.
Und du hast ein anderes Thema noch, das Thema Ownership. In einer Seniorenorganisation hast du ja häufig dann mit zunehmender Seniorität auch Personen im Team, die vielleicht eher vom Typus gute Teamleader sind, aber dann sozusagen auch gut in der Delegation, also auch eine Fähigkeit, die ja irgendwann wichtig ist und auch sozusagen dir als CMO dann ja zur Seite stehen, in Form von, weiß ich nicht, wie die zweite Führungsebene bei euch heißt, Head-Offs, die dann sozusagen die Organisation mit dir hochziehen. Auf der anderen Seite, je nachdem, wie ihr auch mit Externalisierungsgrad aufgestellt seid, also ob ihr Dinge über Agenturen macht oder nicht, hast du halt die Gefahr, nenne ich es mal, dass da Leute im Team sind, die halt sehr viel eher delegieren und weniger selber machen, was dann auch zu ineffizienten Prozessen führen kann. Das darf man auch nicht vergessen. Wie hast du das dann sichergestellt?
Also auch so Talente vor Erfahrung gestellt. Ich glaube, das ist auch unglaublich wichtig. Im Marketing, weil es eine Industrie ist, die sich immer wieder neu erfindet und wo jetzt 20 Jahre Industry Experience gar nicht mal unbedingt vorteilhaft sein muss, gerade wenn es Dinge sind, die gar nicht mehr so gemacht werden oder neue Methoden gibt.
Bei Plattformen, ne? Also allen voran sowas wie TikTok. Ich meine, vor 10 Jahren gab es das de facto nicht. Das heißt, du brauchst ja auch Leute im Team, die im Zweifel selbst Konsumenten, Konsumentinnen sind von diesen Plattformen, genau wissen, wie die funktionieren und ein Stück weit das auch verinnerlicht haben über die eigene Nutzung, ne? Und es nicht nur jetzt sozusagen irgendwann mal mitgekriegt haben, jetzt gibt's auch TikTok, genau. Aber nicht mal wissen, welche Formate es da gibt, welche Werbeformen, welche
sozusagen. Also diesen Vorteil. Deswegen gerade Marketing kann ich nur jungen Leuten empfehlen, was sowohl sehr interdisziplinär ist, also sowohl dieses sehr quantitative, technische, als auch kreativ, kommunikative, psychologische mit dabei hat. Und ich glaube, diese bunte Mischung einfach einen sehr hohen Exzellenzgrad erfordert. Mhm. Und zusätzlich gibt es halt niemanden, der 10 Jahre Influencer-Marketing, also auch Influencer-Marketing, das bei Sephora gemacht hat, bei einem Teil. Das Problem ist, dass wir es nicht monetarisieren konnten. Da gab es so, das ist jetzt vielleicht so 8 Jahre her. Und da gab es so die ersten Züge einer Pamela Reif oder einer YouTube-Monetarisierung. Mhm. Aber so Influencer war damals kein geflügeltes Wort. Und solche Themen wie Influencer-Marketing, vielleicht gerade mal 6, 7 Jahre im deutschen Raum alt sind und dann zusätzlich sowas wie TikTok keine 5 Jahre wirklich. Ich glaube, das kam dann so 4, 5 Jahren so im ersten Trend noch viel irgendwie als so aus Musical geprägt, genau, auf und dass man da echt mit wenig Erfahrung, aber viel Common Sense, Reasoning, Judgment und einfach Talent punkten kann. Das fand ich immer sehr, sehr spannend und deswegen kann ich auch jungen Leuten empfehlen. Zusätzlich gibt es natürlich auch so Themen wie Brand oder TV-Marketing, wo Experienced Leader einfach einen unglaublichen Unterschied machen können, weil sie es schon mal gesehen haben und sich da, also das Rad da immer wieder neu zu erfinden, auch nicht hilfreich ist. Und ich glaube, deswegen ist es bei uns einfach ein Transformationsprozess gewesen mit der richtige Antwort zur richtigen Zeit und genau deswegen je nach Phase und Maturity oder Org ergibt, glaube ich, auch beide Sinn. Also deswegen ist nicht das eine besser oder schlechter als das andere, sondern ich glaube, die gerade die Ergänzung aus Erfahrung und Young Talent, weil du es gerade im Marketing auch brauchst, ist da sehr, sehr cool. Und Ownership, Externalisierung versus Internalisierung, hast du angesprochen. Ich glaube, da ist ein Riesenhebel, gerade am Anfang sehr viel zu internalisieren, sowohl aus einer Kostenperspektive bei einem kleinen Startup, dann nicht irgendwie teure Agenturen anzuborden, als auch und vor allem aus einer Impact-Perspektive, dass man, wenn man mehr Ownership drauf hat, gerade mit einem kleinen Team, was man natürlich auch selber noch viel mehr wo man selber viel näher dran ist, internalisiert man Learnings, also sowohl zur Zielgruppe, als auch was funktioniert von den Wordings, kann das viel mehr auch zum Beispiel von Performance zu Brand, kann da viel mehr die Brücke bauen, als wenn das jetzt zwei unabhängige Agenturen sind, was funktioniert, was zieht, was sind die Themen und Motive, die Leute bewegen, was sind auch Value Propositions, die Leute wollen, weil das ist jetzt im Performance- und Brand-Bereich nicht komplett anders, sind dieselben Menschen und die sind vielleicht ein bisschen woanders im Awareness versus Information Decision Funnel, aber am Ende sind es alles dieselben Grundmotive und es gibt Wordings, die zum Beispiel gut funktionieren und welche, die schlechter funktionieren. Ich glaube, da einen sehr regen Austausch zu haben, viel Ownership und nur ergänzend ab einem gewissen Grad, wenn man Kreativität nochmal von außen, also wirklich zusätzlich hinzuführen will, würde ich dann irgendwann auf Agenturen gehen. Das ist jetzt auch ein Schiff, den wir gerade machen. Aber ich würde sehr lange auf viel Ownership im Team, Internalisierung und eine Mischung von jungen Talenten und erfahrenen Leadern gehen.
Und auf Agenturen geht ihr jetzt, weil ihr zusätzliche Expertise braucht in neuen Kanälen, die ihr erschließt? Oder was ist da die Ratio dahinter?
Gar nicht mehr Expertise. Aber wir haben gemerkt, dass bei einer skalierenden Org Kreativität zu skalieren ist sehr schwierig. Und dort einen Raum zu schaffen, also sowohl klar auch die richtigen Meetings, richtige Atmosphäre oder jetzt auch Energie, jetzt nicht im spirituellen Sinn, aber dass man mit einem richtigen Setting wirklich Kreativität entfalten kann, ist super wichtig. Und darüber hinaus externe Impulse. Und das kann natürlich sein, dass wir externe Impulse, kann sein, dass man viel auch sich umschaut, was machen Leute gar nicht mal aus der Industry, sondern generell, was geht gerade im Werbemarkt ab, was geht auch irgendwie im redaktionellen Bereich, gerade was sind Themen, die begeistern, auch zum Beispiel regelmäßig Zeitung, die bei uns ankommt, um dort Ideen zu brainstormen. Und deswegen sind externe Impulse super wichtig. Und neben dem externen Impuls, den man sich jetzt so irgendwie, den sich jeder im Internet oder offline anschauen kann, haben wir, das war für mich tatsächlich nochmal ein Schlüsselmoment, zu verstehen, dass einfach zusätzliche Kreativität durch eine Agentur on top zu dem, was man intern macht, einen Mehrwert leisten kann, aber einfach mehr Kreativität und auch diversere Blicke dort einfach erfolgreicher sind. Gerade jetzt im Online-Bereich spielen sich auch Creatives unglaublich schnell durch und dort einfach eine stetige Auswahl zu haben und verschiedene Perspektiven ist unglaublich hilfreich.
Okay, das heißt, wir sprechen jetzt wirklich von einer Kreativagentur. Also ihr habt jetzt keine Social-Agentur oder ist eine Social-Agentur, die dann sozusagen Media-Ausspielung auch mitmacht und Kreation oder ist eine SEA-Agentur? Wo habt ihr euch jetzt Verstärkung hinzugezogen, in welchen Bereichen?
Eher in den kreativen Bereichen, also jetzt Ausspielung, SEA zum Beispiel nicht, aber überall dort, wo Creatives sind, zusätzlich.
Aber die Media-Logik, die Ausspielung, die Kampagnen, die macht ihr selber, aber im Kreationsbereich habt ihr euch jetzt Support geholt, genau die Impulse zu erzielen, die du gerade beschrieben hast. Okay.
Genau, richtig, ja.
Okay, verstanden. Bevor wir zum Thema kommen, wie ihr es geschafft habt, den Funnel auch aufzumachen, vielleicht mal ganz kurz, wie ist die Org jetzt aufgestellt? Also 30 Leute, wie ganz grob seid ihr im Team strukturiert, wenn du das einmal beschreiben kannst?
Ja, also man kann es grob so in 4-5 Team denken. Wir haben natürlich traditionell und auch immer noch eine wichtige Säule Online-Marketing, aber genauso Offline-Channel, also TV, Radio und Co. Brand und Design ist ein wichtiges Thema, was sehr stark in die Org integriert ist. Dann Marketing-Tech für alles, was, wie gesagt, bei Online-Marketing oder auch Online-Funneln super wichtig ist, weit reingeht. Slider, CRM haben wir jetzt sehr stark fokussiert, haben auch nochmal wesentlich stärker besetzt und Content zusätzlich als Team. Das sind so die 4-5 Themenbereiche, wo wir überall ähnlich viele Leute, mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger haben, aber die fünf großen Säulen für uns im Team.
Okay. Wir wollten ja so ein bisschen über das Thema auch sprechen, wie ihr es geschafft habt von einem reinen Performance-Ansatz, mal ursprünglich gestartet von, wir müssen sozusagen Leads reinholen, bis hin zu einer langfristigen Perspektive zu kommen, die dann halt auch bedeutet, man macht klassisch Branding. Und das finde ich tatsächlich in eurem Fall auch spannend, weil den umgekehrten Fall, den hatte ich kürzlich auch erst diskutiert, aber jetzt im Lower Funnel anzufangen und dann aber die Bereitschaft zu haben, auch breiter zu gehen mit der Erwartungshaltung oder mit der Bewusstsein, so ist es richtig formuliert, dass die Conversion halt dann auch nicht direkt morgen kommt und das auch nicht immer perfekt messbar vielleicht ist. Welchen Weg seid ihr da gegangen? Also wie habt ihr euch dem angenähert und wann war die Erkenntnis da, okay, also nur im Lower Funnel zu fischen bei den Interessenten in dem Marktbereich, in dem ihr seid, ist vielleicht zu kurz gedacht oder ist auch endlich irgendwo, ja?
Ja, wir haben das TV-Mail tatsächlich, ich glaube, vor knapp 3 Jahren angefangen. Mhm. Auch mit einer Agentur, die uns da enorm geholfen hat, haben auch dort wieder viel Sparring gemacht von außen. Also einfach viele Leute gefragt, die das bisher gemacht haben, wie sie rangegangen sind, was funktioniert.
Aber warum habt ihr TV überhaupt angefangen? Habt ihr festgestellt, okay, nur Lower Funnel ist sozusagen, also CPO-seitig oder ROI-seitig, ja, vielleicht spannend, aber dann, da ja, reißt ihr langfristig nichts, weil der Pool an Leuten zu klein ist, oder?
Also als wir angefangen haben, genau, hinter manchen Erkenntnissen steckt ja eine geniale Logik, hinter der Erkenntnis nicht. Wir haben uns einfach gedacht, also genau, wir haben schon gemerkt, okay, nur Lead online wird irgendwann schwieriger, mhm, und dachten uns, TV gehört zu einem vollständigen Mix halt dazu. Und mhm, das war so die Logik, mit der wir am Anfang angegangen sind. Haben dann auch schnell gemerkt, dass die Low-Hanging Fruits, also wirklich so direkt auf nur Conversion zu gehen, mit Lower Funnel halt begrenzt ist. Da können wir natürlich auch in alle Richtungen skalieren, aber zusätzlich und ergänzend sowohl Upper Funnel nochmal mehr Aufmerksamkeit und Aufklärung zu betreiben. Das ist für uns immer wichtig, dass wir Werbung haben, die immer sowohl teasert als auch dann so weit erklärt, dass Leute verstehen, warum Solar wichtig ist und auch jetzt in deinem Fall verstehen, warum Solar mit NPAL wichtig ist, also mit intelligenten Strukturen. Das so ein aufklärendes Marketing, das war uns immer sehr wichtig, dass wir Inhalte haben, die setzen zum Beispiel immer viel auf ja, Artikel, die dann wirklich hinter einer Ad nochmal mit langen Texten aufklären. Das funktioniert sehr gut für uns. Und es waren deswegen immer so schon zwischen Aufklärung und der Conversion, so nur Conversion getrieben, haben wir es eigentlich nie gedacht. Und dann den wirklichen Upper Funnel Awareness für NPAL und Solar aufzumachen, kam dann Stück für Stück, also erst mit kleinen Budgets im TV, haben dann viele Learnings gemacht. Und haben mittlerweile auch über die verschiedenen Offline-Touchpoints, also TV, als auch genau andere Touchpoints und generell auch viel mit, also eine Mischung auch aus Presse und allen Dingen, die wir halt bespielen können, eine unglaublich große Markenbekanntheit. Mhm. Ich glaube, das differenziert uns auch nochmal von vom lokalen Wettbewerb und anderen Wettbewerbern, dass wir einfach eine sehr bekannte Household-Brand sind. Ich glaube, mit letzten Zahlen waren 68% Brand-Awareness, vor allem in der Zielgruppe, also wirklich das, was man jetzt, was ich persönlich so städtisch gar nicht mehr mitbekomme, aber dieses, man fährt irgendwie aus Berlin, aus Hamburg raus, ist dann in Brandenburg, in Niedersachsen und wirklich diese ja, ländlichen Strukturen mit kleineren, größeren Siedlungen zu haben, das ist einfach nochmal eine völlig andere soziale Struktur, als auch, dass man dort eine Marke aufbaut und jetzt nicht nur in der Business-Bubble, das war uns besonders wichtig und das haben wir auch mit dem Channel-Mix sowohl online als auch mit offline Arbeit als auch offline geschafft und sind jetzt nach 2,5, 3 Jahren TV, unter anderem durch TV, aber nicht nur durch TV, einfach zu einer Household-Brand geworden, was uns einen unglaublichen Vorteil gibt, ja.
Aber auch da die Frage, also wie kommt man auf TV, weil, also ihr hättet ja auch mit Radio starten können, ihr hättet mit Out-of-Home starten können, ne? Also ich habe kürzlich mit Scalable Capital auch einen Podcast aufgenommen, da ging es darum, dass die halt sehr stark sich auf Out-of-Home irgendwann fokussiert haben, also die Ratio, welchen der klassischen Branding-Kanäle man auswählt, die würde ich gerne noch mal ein bisschen besser verstehen, ja, weil ja, hattet ihr da jemanden im Team, der absolute TV-Experte, Expertin war und dann gesagt hat, so komm, lass damit starten, weil ich kenne mich eh schon aus, oder habt ihr das festgelegt und dann jemand eingestellt? Also wie wählt man diesen Kanal als ersten Upper-Funnel-Kanal aus? Das ist die Frage.
Genau, also wir haben uns dann auch am Ende die klassischen Kanäle angeschaut. Bei Out-of-Home hast du natürlich oft eine sehr städtische Gruppe und klar, es gibt auch irgendwie ländlichere Out-of-Home-Plakate, aber es ist schon eher für die Stadt- und städtische Zielgruppen gemacht. Deswegen haben wir Out-of-Home, also ist nicht so, dass wir auch mal ein Out-of-Home-Flyer in Hamburg zum Testen. Da ist mein Gefühl, dass du immer ein bisschen mehr Premium zahlst und das nicht so in einer Brandformance-Denke aufbauen kannst. Und dann bleibt am Ende Radio und TV. Und TV ist, glaube ich, einfach der größere Kanal mit auch mit visueller Unterstützung, was natürlich für so ein erklärungsbedürftiges Produkt wie PV super wichtig ist.
Und eine ganz kurze Ergänzung dazu. Out-of-Home geht wahrscheinlich auch so ein bisschen an eurer Zielgruppe vorbei, oder? Weil du sagst ja selber, also genau, bist du im städtischen Bereich, Großstadt, wir stellen uns das alle vor, was hast du da vorwiegend? Familienhäuser beziehungsweise große Mietshäuser. Da hat jetzt der normale Mieter hat de facto nie ein Photovoltaikmodul, dem gehört ja das Dach gar nicht. Das heißt, du bist ja eigentlich in den Gegenden, die du vorhin beschrieben hast, in Brandenburg, also Neubausiedlung, wo irgendwie vielleicht jemand ein kleines Häuschen hat, Bestand oder Neubau, und dann sozusagen genau in eure Zielgruppe reinfällt, weil da könnte man ja was draufschrauben oder in Speichern die Garage stellen oder Wallbox. Das heißt also, das wäre jetzt so meine Logik, ja, wenn ich jetzt so drüber nachdenke. Also der Kanal Autoform geht ja so ein bisschen bei euch an der Zielgruppe vielleicht vorbei. Erreichst du die dann aber mit TV und mit welchen Sendern oder Kanälen? Also seid ihr da gleich breit reingegangen oder habt ihr da Nischensender ausgewählt? Wie war da dann sozusagen die Logik?
Genau, also so meinte ich es mit Out-of-Home auch, dass es in diesen städtischen Zielgruppen eigentlich für uns wenig relevant ist, dadurch, dass unsere Zielgruppe vor allem HausbesitzerInnen sind. Genau, TV, weil wir haben das klein gestartet, haben dann unsere Learnings rausgezogen, aber ehrlicherweise gibt es jetzt kein irgendwie großes Geheimnis. Also manche Kanäle funktionieren irgendwie auf einem größeren Volumen, manche auf einem kleineren Volumen.
Was heißt funktionieren? Also wie trackt ihr? Ist es Direct Response?
Genau, haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, ja. Also ja. Wir haben von Anfang an, und ich glaube, das ist auch ein Schlüssel zum Erfolg, TV sowohl auf Brand Metrics getrackt, als auch auf Performance Metrics und konnten so auch immer die Kosten von TV wesentlich besser begründen. Also wie viele Leute sagen denn, dass sie irgendwie ein paar aus dem Fernsehen kennen? Genau, haben das von Anfang an, klar, auch mit irgendwie Zeitschienenanalysen, MMM ist ein großer Begriff und haben das immer versucht, auch auf einer Performance-Ebene so messbar wie möglich zu machen und dann auch so vergleichbare Kosten wie möglich zu Performance herzustellen, dass es gar nicht mal eine große Entscheidung ist, wie viel Geld verlieren wir, sondern tatsächlich umgekehrt, dass es Investment ist, was sich ab Tag 1 lohnen muss und zusätzlich Marke aufbaut. Und so haben wir TV immer gedacht und ich glaube, das ist, weil wir das so gedacht haben, haben wir es auch so möglich gemacht und dann Stück für Stück die Marke quasi durch auch Performance, einfach so ein Co-Investment mit in Werbung rein aufgebaut. Aber es war nie so, dass wir gesagt haben, wir nehmen ein großes Werbebudget nur für TV in die Hand, was keine Conversion erzeugen muss.
Also beides für euch letztendlich, ne? Also Branding-Kanal als auch Performance-Kanal, habe ich jetzt verstanden. Ne? Ihr schaut euch zwei KPIs an oder vielleicht sogar mehrere als zwei. Aber das ist ja spannend, weil am Ende bedeutet es ja, okay, also ihr habt zwar den Funnel aufgemacht, ja, also nur Performance ist nicht ausreichend, wenn man wirklich skalieren will. Aber ihr habt jetzt nicht irgendwie die bunte Bildchenwelt im TV bespielt mit Millionen Invests, mit der Erwartungshaltung, vielleicht kommt ja mal irgendwann ein Kunde rüber, weil er verstanden hat, was Photovoltaik bedeutet, ne? Sondern es war dann schon auch sozusagen doppelt getrackt mit zwei KPIs.
Richtig, genau.
Brandformance hast du ja gerade genannt.
Genau, Brandformance im Begriff jetzt mal so eingeschaut, aber wirklich diese Mischung aus Brand und Performance. Ich glaube, gerade in so einer Übergangszeit, wo man, ich glaube, Performance noch als irgendwie starkes Standbein hatten, als wenn sicherlich viele irgendwie Startups oder Scale-Ups auch so erfahren haben, das dann in eine Struktur zu packen, wo zwei Welten in Transformation miteinander funktionieren und nicht gegeneinander stehen, ist, glaube ich, super wichtig. Und allgemeine Marketing ist, glaube ich, auch sehr verbreitet, Dinge, die schwer messbar sind oder nicht so 100% certainly messbar sind, einfach unter unmessbar und Magie abzuspeichern. Und so ist es natürlich nicht. Und ich glaube, da entstehen natürlich auch viele Investments, wenn man jetzt gar nicht mit irgendwas rechnet oder es quantitativ verfolgt, wo man schnell in diese Denke reinkommt. Man gibt halt Geld aus, weil das Budget ist da. Und ich glaube, da haben wir uns von Anfang an ganz klar abgesprochen, also keine fixen Budgets zu haben, sondern zu sagen, okay, wir müssen es messbar machen, auf Zielen basierend aussteuern und halt nicht ein TV-Budget zu haben wegen des Budgets wegen. Also ich glaube, da klar zu differenzieren, dass man auch dort klare Ziele braucht, das war für uns unglaublich wichtig.
Okay. Was sind so die Erfolgsfaktoren aus deiner Sicht, um im TV dann auch wirklich was oder punkten zu können? Also was habt ihr da gelernt, gerade in der Anfangszeit?
Ja, ich glaube, wie bei allem im Marketing ist am Ende das Creative unglaublich entscheidend. Also klar, es gibt auch quantitative Themen dahinter, aber das Creative so zu gestalten, dass es sowohl einfach nach AIDA-Prinzip, also wirklich Attention Gathering am Anfang, also so, wir sagen so ein Ohrenöffner oder Augenöffner, dass man wirklich wach ist, da ist, dann ein Narrativ, also eine Story zu erzählen, was sowohl rational Sinn ergibt, als auch emotional das Interesse weckt und am Ende auch ein Call to Action zu haben, also ganz klassisch AIDA, dann Themen, die auch sonst resonieren, also gibt verschiedene Themen, die eher engaging wahrgenommen werden, egal ob das jetzt irgendwie ein Van auf einer Baustelle ist, ein Montage-Footage, das sind alles so Themen, die immer interessant sind und relevant. Und am Ende geht es halt um Relevanz. Also entweder dein Produkt, deine Werbung, dein Creative ist relevant für die Zielgruppe, erfüllt Bedürfnisse oder weckt Bedürfnisse, da eine Lösung zu unterstützen, mit einer Lösung zu unterstützen oder nicht. Und ich glaube, dort wirklich auf das Creative zu fokussieren, das relevant zu machen, das ist, ich glaube, eine der wichtigsten Erfolgsfaktoren überhaupt im Marketing, aber besonders auch bei TV.
Das heißt, ihr habt dann mehrere Spots produziert oder wie seid ihr dann rangegangen?
Ja, wir haben tatsächlich genau mehrere Spots produziert und auch viel angeschaut, was gibt's irgendwie auf dem Markt, was gefällt uns. Auch dort kann ich empfehlen, einfach ganz klassisch wirklich mit Moodboard zu arbeiten, also wirklich rauszunehmen, was sind die Spots, die Vorlagen, wo man sagt, das sind...
Hattet ihr zu einem Zeitpunkt schon die Agentur, von der du gesprochen hast, also die Kreativagentur als Support oder war das noch sozusagen alles in-house entwickelt?
Wir hatten die hat uns sowohl in der Aussteuerung wahnsinnig unterstützt, als auch... genau, uns zum Beispiel fürs Abfilmen des Creatives vermittelt und hatten jetzt aber nie, also wir haben das Creative nie aus der Hand gegeben. Das war eher ein gemeinsames Ideaten, Runterschreiben, Erfahrungswerte von der Agentur mitzubekommen. Aber es war nicht so, dass, dass wir das Creative einfach einen Auftrag gegeben haben und dann gesagt haben, okay, ihr macht, was ihr denkt, was richtig ist. Sondern es war immer ein enger Austausch. Ich glaube, das macht eine gute Partnerschaft am Ende auch aus, dass man sich eng abstimmt und die Expertisen von beiden Seiten. Gerade im Marketing hat man natürlich immer das interne Wissen zur Zielgruppe, was bisher funktioniert hat, und ein externes Wissen bei einem neuen Channel wie TV zusammenzuführen. Und das war das, was uns am Anfang geholfen hat und was jetzt auch bei den Creatives, wir jetzt machen, unglaublich wichtig ist, dass man die Idee nicht komplett abgibt, weil man zu viel internes Wissen über Zielgruppe und was sonst funktioniert hat, als dass man das jetzt komplett externalisieren kann.
Welche Marketingkanäle im Upper Funnel sind noch relevant mittlerweile für euch? Also was Postwurfsendungen zum Beispiel fällt mir jetzt spontan ein, würde ich wahrscheinlich mal austesten an eurer Stelle. Wahrscheinlich macht ihr schon lange. Also wenn du mal durchgehst, was habt ihr noch getestet? Was hat funktioniert, was nicht? Was macht ihr heute jetzt nachhaltig?
Ja, also Postwurfsendungen sind schon für uns auch relevant. So Upper Funnel ist tatsächlich TV die wichtigste Säule. Ja, also wir machen natürlich auch so viel drumherum.
Das heißt Postwurfsendung, also ich meine, ich habe es jetzt als Beispiel angebracht, deswegen muss ich jetzt nochmal nachfragen, das macht ihr hin und wieder, aber funktioniert nicht so richtig, oder
was? Nein, nee, es funktioniert, ich meine, wir sind ja schon auch, ich glaube, auch mit Postwurf zu einem gewissen Teil in den letzten Jahren groß geworden, ist ein guter Kanal, aber eher Lower Funnel bei uns.
Okay.
Das heißt, also da bist du schon... Also Awareness bei, aber wir denken das nicht als Awareness-Channel.
Ja, okay. Was ist da noch ein Awareness-Channel für euch, ein relevanter?
Tatsächlich, TV ist schon der größte Awareness-Channel und dann gibt es natürlich super viele stützende Themen. SEO trägt so Awareness bei, also eine Sichtbarkeit in Suchmaschinen, YouTube organisch, als auch sowas wie Radio, aber TV ist schon, glaube ich, der größte Awareness-treibende Faktor.
Okay, wenn wir über TV sprechen, gibt es ja sozusagen die digitale Schwesterdisziplin, also Online-Video, also alles rund um YouTube, hast du jetzt gerade schon erwähnt, als auch Bewegtbild auf den großen Social-Media-Plattformen. Wie denkt ihr das zusammen oder genau, wie gehört es zusammen? Welche Assets verwendet ihr da im Zweifelsfall auch vielleicht mal parallel beziehungsweise greift auf ähnliche Assets zurück?
Also YouTube als quasi TV-artiges Medium haben wir jetzt neulich erst Test gestartet und das könnte zum Beispiel ergänzender Kanal sein, also Online-TV-Formate, die man jetzt mit linearem Fernsehen nicht abgreift, zu ergänzen. Ich glaube, YouTube ist da sicherlich ein sinnvoller Ansatz. Habe aber auch festgestellt, dass es sehr viel Intransparenz im Markt gibt, gerade von irgendwie klassischen Anbietern, was dann deren Online-TV-Werbung angeht. Und man da enorm aufpassen muss, dass man Dinge nicht mit einem Vielfachen bezahlt, als man das im linearen TV macht. Also ich glaube, du wie bei allen
Themen... Also redest du auch von den zwei großen deutschen Medienhäusern oder die gar nicht so Online-Video anbieten oder was meinst du?
Nur gar nicht spezifisch jetzt irgendwie ein Medienhaus. Immer gibt es ja zwei große, gibt es noch eigentlich kleinere, aber grundsätzlich habe ich die Erfahrung gemacht, aber wirklich gar nicht auf einen spezifischen Sender oder ein Medienhaus gemünzt, dass die Online-TV-Strecke sehr viel schwerer zu vergleichen ist. Oder genau, sehr schwer vergleichbar gemacht wird und es dann schwer zu differenzieren ist, ob ein guter oder vergleichbarer Deal dabei ist oder ob man drauf zahlt. Und das macht's, finde ich persönlich, immer sehr schwierig, das mit einzubinden. ich glaube, bei sowas wie YouTube hat man natürlich einen großen Kanal, den man auch sehr transparent irgendwie tracken kann, mit Studien, mit CPM vergleichen kann. Mhm. Genau, ich glaube, ansonsten ist es einfach ein sehr betreuungsintensives Feld, da durchzustarten.
Ja. Testet ihr auch neue Kanäle? Also ich denke jetzt beispielsweise sowas wie, also im Bewegtbildbereich ergänzend dazu, sowas wie Prime Video, also gibt es ja seit Kürzen auch für die Werbepausen, die man sich ansehen darf, ist ja auch was sozusagen im Bereich Bewegtbild, Connected TV, was man ja antesten kann, wenn man schon positive Erfahrungen im klassischen linearen TV gesammelt hat. Wie geht ihr damit um?
Ist eine gute Idee. Also Prime Video zum Beispiel hatte ich jetzt persönlich gar nicht so auf dem Schirm. Aber genau, neue Kanäle testen wir natürlich, wie ich glaube, alle Marketing immer das, was man gerade irgendwo sieht oder was auch neu kommt. Genau, immer mal wieder. Prime Video speziell hatten wir jetzt gar nicht auf dem Schirm. Aber wäre zum Beispiel eine Option, das zu explorieren, ob das von den erstmal grob von den Werten passt und dann, ob man einen Testpiloten damit machen würde.
Okay. Gibt's Marketing-No-Gos für dich? Oder Learnings, wo du sagst, das sind jetzt No-Gos, weil sie ja gar nicht funktioniert haben? Oder Dinge, die ihr aus Prinzip nicht macht?
Boah, ich glaube, verschiedene. Ich glaube, das ist ein weites Feld. Ich glaube, Werbung, die nicht relevant für die Zielgruppe ist, ist, glaube ich, ein No-Go im Sinne, dass es einfach weder Mehrwert leistet, Relevanz bringt, noch kommerziell sinnvoll ist. Und dann haben wir tatsächlich auch viel Brand Safety nachgezogen. Das heißt, dort auch einfach ein klares Set an Criterias abgestimmt, was genau No-Gos sind, alles auch zusätzlich, was Brand zuträglich ist, also welche Kommunikation markenbildend ist. Und haben dort tatsächlich in den letzten Jahren einfach nochmal erhöht einen Fokus gesetzt, weil wir natürlich auch als Marke dort mit den richtigen Messages kommunizieren wollen und das zum Beispiel vorher wesentlich dezentraler war und weniger abgestimmt. Das heißt, da haben wir einfach nochmal so mehr so Guiding Principles festgelegt und das hilft, glaube ich, also auf jeden Fall auch das Markenbild einheitlicher nach außen zu machen, ja.
Hat Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Tolle Marketingansätze. Glückwunsch, dass ihr da das Team auch so hochgezogen habt. Frank, vielen Dank für die Insights.
Daniel, gleichfalls war mir eine Freude, hier zu sein als Gast. Und genau, bin sehr gespannt, was so das Feedback, die Resonanz ist. Und danke nochmal für die Einladung.
Wir sind jetzt raus. Danke, Frank.